Deutschlandfunk, der Tag.
Eine Wurst ist eine Wurst.
Also bleibt auch eine Veggie-Wurst.
Es geht um Herkunftsbezeichnungen. Und zwar Herkunftsbezeichnungen, auf die Verbraucher vertrauen können. Und eine Wurst ist nicht vegan.
Sagt der Kanzler Friedrich Merz. Am Sonntagabend war das bei Karin Mioska. Und sagt jetzt auch eine Mehrheit des EU-Parlaments, die heute dafür gestimmt hat, dass eine Veggie-Wurst in Zukunft nicht mehr Veggie-Wurst heißen soll. Ob das mehr ist als nur ein Schildbürgerstreich, klären wir gleich mit unserem EU-Korrespondenten. Außerdem, das Einbürgerungsrecht ist wieder geändert worden. Die Liberalisierung durch die Ampel dreht Schwarz-Rot jetzt wieder zurück. Zumindest ein kleines bisschen. Was sich genau ändert und mit welchen Folgen für Deutschland als Einwanderungsland, auch das gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 8. Oktober 2025. Ich bin Philipp May. Hi. Moritz Küpper, unser EU-Korrespondent, ist jetzt in der Leitung. Hi Moritz.
Hallo.
Na, freust du dich, dass du dich heute nicht mit Themen wie Wettbewerbsfähigkeit oder Migration befassen darfst, sondern mit der Veggie-Wurst?
Ach ja, auf Freude hält sich ehrlicherweise in Grenzen. Es gibt ja genug Stimmen, die sagen, auch die Frage sollte man gar nicht stellen. Aber ja, du sagst es, sie wurde heute gestellt, auch im Plenum.
Unter welcher Rubrik fassen wir das denn? Verbraucherschutz oder Kulturkampf?
Ich glaube, formal läuft das hier unter Verbraucherschutz und dann gibt es natürlich ganz viele, die darin auch den Kulturkampf sehen und am Ende ist es wahrscheinlich sogar beides.
Okay, dann sprechen wir über beides und sprechen wir erstmal über die Fakten. Also, es geht um eine Abstimmung des EU-Parlaments heute. Mhm. Wofür hat das EU-Parlament genau gestimmt?
Es geht, wenn du das so genau wissen willst, also genau, es geht um einen Änderungsantrag, AM 113, lautet das Ganze. Und verkürzt gesprochen hat sich das Europaparlament heute für ein Verbot von Bezeichnungen wie eben Tofu-Wurst oder Veggie-Burger ausgesprochen. Also es geht im Grunde genommen darum, dass Fleisch eben nur als solches bezeichnet werden soll. Und dann ist in dieser Abstimmung oder in diesem Änderungsantrag sind da ganz viele Bezeichnungen aufgeführt, also Steak, Schnitzel, Wurst, Frikadelle, Hamburger. All das darf sozusagen nur noch bezeichnet werden, was auch wirklich Fleisch ist, so wie wir es im herkömmlichen Sinne kennen, also auch mit Blut, das steht auch wortwörtlich drin. Übrigens aufgeführt sind auch Eigelb und Eiweiß. Das ist neu, wenn ich sage neu, vor ein paar Jahren wurde dieser Antrag schon mal in dieses europäische Parlament hier eingeführt, wurde damals abgelehnt und heute wurde er eben angenommen. Und weil ich gerade bei dieser Liste bin, also der Vollständigkeit halber, auch Geflügel fällt darunter, wird darin auch extra aufgeführt.
Okay, weil du jetzt schon gesagt hast, der wurde schon mal eingebracht, wurde damals abgelehnt, jetzt wurde er angenommen. Es gibt neue Mehrheiten im Parlament seit der Europaparlamentswahl letztes Jahr. Was war denn das jetzt konkret für eine neue Mehrheit, die sich da gebildet hat?
Ja, also von den Stimmen her, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, 355 Stimmen dafür, 247 dagegen. Es gab 30 Enthaltungen und wenn man das alles zusammenrechnet, dann weiß man ja, das Europäische Parlament hat über 700 Abgeordnete, da fehlen also fast 100 Stimmen. Ich habe jetzt nicht genau geguckt. Eigentlich sagt man, das ist relativ normal, dass da eine gewisse Anzahl an Stimmen fehlt, aber es könnten natürlich auch der eine oder andere gesagt sein, dass er da nicht mitstimmen will, weder in die eine noch in die andere Richtung noch in der Enthaltung, dass er da einfach gar nicht mitmachen will. Das ist sozusagen auch ein Punkt. Wenn du die Mehrheiten anfragst, also es ist vor allem vom rechten Teil des Plenums ist dafür gestimmt worden, aber es waren auch Sozialdemokraten, also Mitglieder der Fraktion S und D, wie sie ja hier heißen, und auch Liberale darunter. Und um das Bild komplett zu zeichnen, in der Öffentlichkeit wird ja immer gesagt, es war die EVP, die dafür ist, was stimmt im Grunde genommen, weil, oder zumindest teilweise richtig ist, die zuständige Abgeordnete, die das Ganze eingebracht hat, das ist eine französische Konservative, Céline Imar, die sitzt für die EVP eben im Parlament hier, aber von der CDU-CSU, also von den deutschen EVP-Abgeordneten, die waren mehrheitlich dagegen oder haben dagegen gestimmt.
Also auch wenn Friedrich Merz bei Karin Mioska gesagt hat, eine Wurst ist für mich eine Wurst, die deutschen EVP-Abgeordneten, die wollten jetzt kein Verbot.
Nee, die wollten kein Verbot und das war hier schon die ganze Woche, seit Montag bin ich hier in Straßburg, beginnt ja auch diese Plenarwoche und das war schon die ganze Woche über Thema, weil das schwelte ja so, baute sich ja auch in Deutschland auf, wir hatten gestern dann auch die Debatte und ehrlicherweise waren, glaube ich, ziemliche, gerade eben CDU, CSU Abgeordnete davon genervt, weil sie eben gefragt wurden, ja, was macht ihr denn da, ne? Kulturkampf, macht ihr da mit, ist das richtig? Und Peter Liese, der ist CDU Abgeordneter aus dem Sauerland, Rheinland, auch aus der Nähe da, wo Friedrich Merz herkommt. Und der hat gerade eben nach der Abstimmung auch gesagt:
Es ist völlig unsinnig, in einer Zeit, in der wir große Probleme haben, über die Bezeichnung Veggie-Burger oder Veggie-Würstchen zu diskutieren. Die Menschen sind schlau genug zu wissen, wenn da Veggie draufsteht, dass da eben kein Fleisch drin ist. Und wir haben auch wirklich andere Sorgen in Europa. Das Gute ist, dass dieser Vorschlag wahrscheinlich niemals Gesetz wird, denn der Ministerrat wird entsprechende Pläne nicht unterstützen. Alle können also beruhigt sein. Trotzdem ist es eine überflüssige Debatte.
Also Peter Liese stellt dann am Ende auch nochmal klar, und das müssen wir an der Stelle ja auch nochmal sagen, das ist jetzt die Position des Europäischen Parlaments. Die ganze Abstimmung ist durchgegangen. Ja, das Europaparlament geht jetzt mit dieser Position, aber eben erst in die Verhandlungen mit den EU-Mitgliedsländern. Also es ist jetzt noch nicht Gesetzeslage, man muss jetzt nicht schnell zum Supermarkt rennen und noch gucken, ob man da rasch seinen Veggie-Burger oder so kriegt oder seine Tofu-Wurst und das Ganze dann horten. Soweit sind wir, weil wir warten dann noch nicht.
Auch wenn jetzt einige Liberale und Sozialdemokraten für das Verbot der Bezeichnung Wurst für Veggie-Produkte gestimmt haben und die EVP, die deutschen Abgeordneten der EVP-Fraktion, also CDU, CSU, mehrheitlich dagegen gestimmt haben, würdest du trotzdem sagen, das ist jetzt auch Ausdruck eines klar nach rechts gerückten Parlaments, beziehungsweise auch, wenn du so willst, die Entsprechung seiner Bevölkerung?
Naja, man kann schon sagen, dass es vielleicht auch ein wenig die gesellschaftlichen Strömungen abbildet, und die bilden sich eben auch im Parlament ab. Und wir haben hier schon häufiger die Diskussion, dass sozusagen die Mehrheit jetzt eher rechts ist, teilweise auch rechtspopulistisch und noch weitergehend. Deswegen gibt es hier auch immer wieder Kämpfe oder auch die Drohung, dass die EVP auch in anderen inhaltlichen Konstellationen mit einer rechten Mehrheit am rechten Rand stimmen könnte und eben nicht mit den Sozialdemokraten und den Liberalen, mit denen sie, wir haben keine Koalitionsverträge hier im Europäischen Parlament, aber es gibt so eine, das Ganze nennt sich Plattform, so eine Art loser Zusammenschluss, mit dem man eigentlich hier die Mehrheiten organisieren will. Aber da ruckelt es immer wieder, und das ist so ein bisschen auch vielleicht wie mit dem Kulturkampf, da schieben sich beide den schwarzen Peter zu, die SPD und auch die Liberalen sagen, nee, wir müssen das mit unserer Mehrheit machen, aber dann ein Stück weit auch nach unseren Vorstellungen, und die EVP sagt, ja nee, wir könnten ja auch mit den anderen da stimmen, also insofern knarzt es da auch. Und das jetzt, was wir heute erlebt haben, ist eben eine gewisse Form der Mehrheit, die es eben gibt, auf der eher rechten Seite, und die bildet sich natürlich hier in diesem Parlament ab. Ich habe gerade eben mit einem gesprochen, der schon Ewigkeiten hier im Parlament ist, und der hat mir eben diese Geschichte erzählt, dass das eben vor Jahren schon mal hier im Parlament war und damals eben keine Mehrheit gefunden hat, und jetzt haben es die teilweise ähnlichen Leute eben einfach nochmal probiert, wie gesagt, nur ergänzt durch Eigelb und Eiweiß, aber ansonsten ist dieser Antrag mehr oder weniger gleich, und jetzt sind sie eben zumindest einen Schritt weiter gekommen. Beide sind durch den Ausschuss gekommen, dann haben sie es ins Parlament geschafft. Der andere damals, 2019 war, ist da gescheitert. Der jetzt, 2025, ist durchgekommen, aber wie gesagt, das ist jetzt Position des Parlaments, Grundlage für die Verhandlungen, die jetzt dann ab kommender Woche, so ist das glaube ich avisiert, anfangen sollen.
So, wir haben schon gesagt, es läuft unter Verbraucherschutz. Welche Argumente führen denn die Befürworter ins Feld?
Naja, die Befürworter oder die konservative Abgeordnete, die ich gerade eben genannt habe, die hat einfach gesagt, es sei sonst, könnte eine Art Irreführung sein für die Verbraucher. Also sie sagt einfach, es geht um Transparenz und Klarheit für den Verbraucher. Übrigens sagt sie nur den Verbraucher und nicht Verbraucherinnen. Und um die Anerkennung für die Arbeit unserer Landwirte. Es droht im Supermarkt halt wirklich ein echtes Verwechslungsrisiko, so wird sie zitiert. Und pflanzenbasierte Ersatzprodukte, die böten etwa nicht die gleichen Nährwerte wie eben ihre tierischen Originale. Außerdem geht es darum, die Landwirte zu schützen, denn andere hätten sich sozusagen dann auf dieses Qualitätsmerkmal, was eben die Bezeichnung Wurst, Steak oder Burger eben sein, aus ihrer Sicht sozusagen draufgesetzt und würden mit ihren Produkten, eben dann der Tofu-Wurst oder dem Veggie-Burger, da Geschäfte machen.
Aber dieses Verwechslungsrisiko würde ja genauso auch für Käufer von Veggie-Produkten gelten, die nach Fleischersatzprodukten suchen. Bei einer Veggie-Wurst weiß man doch genau, was gemeint ist.
Das ist ja auch genau das, was sozusagen die Gegner sagen oder die dagegen sind. Niemand kaufe versehentlich eine Tofu-Würstchen, weil er glaubt, es sei eine Rinderwurst. Also so sagen das beispielsweise Verbraucherschutzorganisationen. Foodwatch habe ich jetzt hier gerade mal zitiert, aber es gibt eben auch andere, und das Ganze würde eben zu einer Verunsicherung führen. Es gab ja auch einen gemeinsamen Brief von mehreren Handelsunternehmen, darunter bekannter Discounter, auch Burgerketten sowie Herstellern von eben solchen Fleischersatzprodukten, die haben gesagt, das würde nur eine Verwirrung jetzt stiften und die vertrauten Begriffe, du hast sie genannt, die böten jetzt eben Orientierung und ermöglichten eine bewusste Kaufentscheidung und ein Verbot würde das Ganze erschweren, denn mittlerweile ist da ja wirklich auch ein durchaus ernstzunehmender Markt an eben, wie nennt man das, pflanzlichen Alternativprodukten in Europa herangewachsen.
So, dann gehen wir mal weg von der Verbraucherschutzebene und wechseln auf die Kulturkampfebene. Was mich wundert, es kommt ja jetzt gerade von rechts immer, im Prinzip kommen zwei Vorwürfe. Zum einen die Sprachpolizei auf der linken Seite, also die völlig eingeübte und anerkannte Wortschöpfung verbieten möchte und gendern verpflichtend machen möchte. Und der andere Vorwurf ist dann ja immer die übergriffige EU, die von Brüssel aus unnötige Regulierung und Bürokratie erlässt. Und jetzt sind es aber genau diese Abgeordneten, also nicht nur die, aber ganz maßgeblich eben diese, die ein Verbot durchs Parlament bringen, das genau diese Klischees ja fast schon übererfüllt.
Naja, genau. Also der übergriffigen EU kann ich sozusagen nachvollziehen, der stärkeren Regulierung. Das ist sozusagen Wasser auf die Mühlen in dem Fall. Allerdings könnte man andersrum natürlich auch argumentieren und könnte sagen, was ist denn die Qualität der Regulierung? Es ist sozusagen ein Prüfsiegel. Man weiß genau, was man kriegt. Und das wäre dann in dem Fall gegeben. So würden wahrscheinlich diese Abgeordneten oder dann letztendlich argumentieren.
Ja, aber so argumentieren die ja normalerweise nicht. Das ist ja das, was mich wundert.
Ich glaube, das andere Argument, was du gewandt hast, kann ich auch nachvollziehen. Sie würden es trotzdem umdrehen und würden sagen, wir wollen keine neuen Begriffe im Bereich des Gendern einführen. Wir wollen einfach das so haben, wie es immer war. Und früher war eine Wurst eben eine Wurst. Und insofern glaube ich, aber das ist ja irgendwie, wir sind jetzt, glaube ich, finde ich, zumindest so erlebe ich es auch immer und deswegen stehe ich manchmal auch etwas fragend davor, sind wir mittendrin in diesem Kulturkampf, den beide Seiten ja im Grunde genommen, es braucht ja immer zwei für einen Kampf und das ist dann immer so eine Huhn-Ei-Frage, wer hat angefangen, also in dem Fall echtes Huhn, echtes Ei, wer hat angefangen, wer führt ihn weiter und irgendwie ist das auch ein Stück weit ein Dilemma. Auch für Medien übrigens, die hier ehrlicherweise in Brüssel war das Thema gar nicht so, ich bin in Straßburg, aber nimmt das jetzt beides mal zusammen, so auf EU-Ebene, bei diesen ganzen Abstimmungen, ne, wir haben gesagt eingangs, ja, es ging um einen Änderungsantrag, es ging eigentlich um Bedingungen im Agrarbereich, es ging darum, den Landwirten bessere Bedingungen zu schaffen, es ging darum, sie sozusagen zu stärken, auch in Verhandlungen, also es ging um viel größere Themen letztendlich, würde man sagen, und diese eine Facette, dieser Änderungsantrag 113, der ist das, auf das sich nun alle letztendlich zumindest medial und in der Öffentlichkeit und dann auch in diesen Debatten gestürzt haben.
Jetzt hast du schon gesagt, beziehungsweise es hat Peter Liese, der Abgeordnete, gerade eben in deinem O-Ton gesagt, es wird wahrscheinlich nicht kommen, weil der Europäische Rat, sprich die Regierungschefs der Länder, da auf keinen Fall zustimmen werden. Ist es so?
Das weiß ich nicht. Also Peter Liese hat das ja, wir haben es gerade gehört, mit Ass und König gesagt. Ob ich so weit ging, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich auch nicht gedacht hätte, dass heute diese Abstimmung so durchgeht, dass es diesen Änderungsantrag gibt. Und also, dass es den gibt, wusste ich natürlich, aber dass der durchgeht. Der EVP-Vorsitzende, der Fraktionsvorsitzende Manfred Weber, der hat die Abstimmung zwar freigegeben, musste er ja wahrscheinlich auch, weil es ja letztendlich ein Mitglied seiner Fraktion war, die das Ganze auch eingebracht hat. Aber er hat auch gesagt, ja, ähnlich wie Liese, haben wir nicht Besseres zu tun. Jetzt ist das Ganze durchgegangen. Wir haben Friedrich Merz gehört, eine Wurst ist eine Wurst. Eine offizielle Position der Bundesregierung ist mir zumindest jetzt am Mittwochnachmittag noch nicht bekannt. Aber dass das nicht vielleicht doch durchgehen könnte, theoretisch möglich ist es auf jeden Fall.
In Deutschland wird es wahrscheinlich dann wieder ein German Vote geben, denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Ne? Wobei Merz will ja kein German Vote mehr.
Das kann ja nur heißen, dass es dann auf jeden Fall ein German Vote gibt. Moritz, danke dir und dann hoffe ich für dich, dass du demnächst wieder dann über andere Themen berichten kannst. Ich fand es trotzdem sehr spannend.
Schauen wir mal. Danke.
Man vergisst es ja, weil die Ampel am Ende eben nur noch aus einem riesigen Haufen Streit bestanden hat. Aber die erste Hälfte der Legislaturperiode haben SPD, Grüne und FDP verhältnismäßig viel beschlossen und auch umgesetzt. Stichwort Reformkoalition. Und eine dieser Reformen war die Liberalisierung des Staatsbürgerschaftsrechts, was die Union damals in der Opposition gar nicht gut fand. Wir können ja mal reinhören. Friedrich Merz, wie gesagt, damals noch Oppositionsführer im Juni 2024.
Sie lassen hier am 27. Juni das neue Staatsbürgerschaftsrecht in Kraft treten und damit wird die Mehrfachstaatsangehörigkeit zum Regelfall. Der generelle Doppelpass, die Einbürgerung auch bei Sozialleistungsbezug und dann machen Sie noch Online-Werbung für den deutschen Pass weltweit in arabischer Sprache. Meine Damen und Herren, könnten wir uns darauf verständigen, dass Sie wenigstens das Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch einmal verschieben, damit wir angesichts der Lage mit Ihnen noch einmal darüber beraten können, wie wir zu einem vernünftigen Staatsbürgerschaftsrecht kommen, das eben nicht das Tor weiter öffnet für Menschen, die in unserem Land eigentlich keinen Platz haben dürfen.
Das war Friedrich Merz, wie gesagt, im Juni 2024, aber sein Appell blieb ungehört. Jetzt ist allerdings die Union wieder in Charge. Merz ist Kanzler, aber mit der SPD bekanntlich in einer Koalition. Also musste ein Kompromiss gefunden werden bei der Reform bzw. beim Rückgängigmachen. Und das wird heute im Bundestag beschlossen. Gudula Geuter im Hauptstadtstudio ist jetzt in der Leitung. Hallo Gudula.
Hallo.
Bevor wir auf die Änderung schauen, schauen wir zunächst nochmal auf den Ist-Zustand. Wie sieht das Recht nach der Ampelreform aus?
Also die wesentlichen Punkte der Reform, das waren drei. Das betraf erstmal die ganz normale Regeleinbürgerung. Für die gelten natürlich Hürden. Da muss man auch Sprachkenntnisse, Integrationsleistungen, Lebensunterhalt nachweisen. Und dafür galt vorher eine Frist von 8 Jahren. Die ist mit Wirkung ab diesem, wie wir eben gehört haben, 27. Juni vergangenen Jahres verkürzt worden auf 5 Jahre, da kann sie also erfolgen. In Klammern, das ist insofern Theorie, als nach dem Antrag man je nach Bundesland ziemlich viel Zeit nochmal mit einrechnen muss, bis die Verwaltung funktioniert hat und die Einbürgerung tatsächlich stattfindet. Klammer zu. Zweiter Punkt, und das haben wir eben in dem O-Ton von Friedrich Merz gehört, und das ist emotional wahrscheinlich der wichtigste Punkt gewesen, also wenn man das emotional nennen will, also auf jeden Fall hat es bei der, unter anderem bei der Union, auch bei der AfD, teilweise auch mit Bauchschmerzen bei der FDP, die größte Verärgerung hervorgerufen, FDP, die mitgemacht hat. Die doppelte Staatsangehörigkeit wird generell hingenommen. Und dritter Punkt, und das ist ein Punkt, der uns heute besonders interessiert. Es gab eine Änderung, es gab schon die ganze Zeit, auch vorher schon, die Möglichkeit, bei ganz besonders guten Integrationsleistungen früher eingebürgert zu werden. Das waren vorher 5 oder 6 Jahre. Derzeit sind es 3 Jahre. Mhm. Wie wieder gilt auch hier Möglichkeit, das zu beantragen, wie lange dann immer es dauern mag, bis es umgesetzt wird. Und besondere Integrationsleistung heißt ziemlich viel. Das heißt, besonders gute schulische, berufsqualifizierende oder berufliche Leistung oder bürgerschaftliches Engagement. Es heißt, dass man sich und seine Angehörigen ernähren können muss. Mhm. Und es heißt Sprachkenntnisse auf C1-Niveau. C1 im europäischen Referenzrahmen ist nicht Muttersprache, aber ist fließend in sehr vielen, in so ziemlich allen Lebenslagen.
Oder man ist guter Linksverteidiger und die deutsche Fußballnationalmannschaft hat gerade keinen.
Das ist noch eine andere Norm. Auch das gibt es, aber das ist nicht diese Norm.
Okay, kleiner Scherz. Wir haben die Befürchtung von Friedrich Merz gehört. Die Reform ist ja erst aus dem letzten Jahr. Hat man schon Zahlen, wie sich das veränderte Staatsbürgerschaftsrecht auf die Einbürgerung ausgewirkt hat?
Erstens, ja, man hat Zahlen. Zweitens, nein, das sind natürlich nicht direkt die Zahlen, wie sich das neue Recht ausgewirkt hat, weil man es einfach nicht weiß. Wir haben Zahlen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2024. Da muss man also bedenken, das ist das ganze Jahr 2024 und die Reform ist in der Mitte in Kraft getreten. Das ist Einschränkung Nummer 1. Einschränkung Nummer 2 ist, es hängt natürlich auch immer von den tatsächlichen Gegebenheiten und das mit diesem Leben ab. Und das bedeutet eben auch, dass für die große Zahl der Menschen, die nach Deutschland gekommen ist 2015/16, das heißt vor allem sehr viele Syrer, da einfach Fristen auch ausgelaufen sind, Mag es das eine oder das andere gewesen sein? Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Einbürgerungen um 46% zum Vorjahr gestiegen auf einen neuen Höchststand. Wir hatten im vergangenen Jahr annähernd 292.000, also fast 300.000 Einbürgerungen. Und dazu muss man auch sagen, dass schon zuvor im Vorjahr das ein besonders hoher Wert war. Also das Statistische Bundesamt schreibt, nie zuvor seit der Einführung der Statistik im Jahr 2000 gab es mehr Einbürgerungen. Und ich habe eben mögliche Gründe genannt. Am häufigsten wurden im vergangenen Jahr Syrerinnen und Syrer eingebürgert.
Und die große Welle von Syrerinnen und Syrern, die in das Land gekommen sind, war ja von 2015, ne? Muss man auch sagen. Sind die einfach schon eine lange Zeit im Land dann?
Genau, und da sind eben auch alte Fristen einfach abgelaufen.
Ja, ja. Ja. So, und jetzt wird heute ein neues Staatsbürgerschaftsrecht vom Bundestag mit den Stimmen von Schwarz-Rot beschlossen. Was wird sich ändern?
Nur dieser eine Punkt, nämlich die Möglichkeit, bei ganz besonderen Integrationsleistungen die deutsche Staatsangehörigkeit schon nach 3 Jahren zu bekommen. Das ist der einzige Punkt, so steht es auch im Koalitionsvertrag. Da steht, das will man zurückdrehen, aber der Rest der Staatsangehörigkeitsreform bleibt bestehen. So hat man sich das versprochen und so soll es heute umgesetzt werden. So. Fehlt dann, also umgesetzt werden heißt, fehlt dann natürlich noch Bundesrat, aber der Bundestag will das heute abschließend beschließen.
Mhm. Dann schauen wir nochmal auf die sogenannten Turbo-Einbürgerungen, also die verkürzte Einbürgerungszeit nach 3 Jahren. Gibt es da Zahlen, wie viele Menschen das in Anspruch genommen haben?
Klare Antwort, nein. Es gibt keine gesicherten Zahlen dazu. Die dpa hat mal in größeren Städten nachgefragt. Demnach spielt es überhaupt keine große Rolle. Da ist Berlin mit 500 solchen Einbürgerungen noch die Stadt, die am weitesten vorne liegt. Das ist so um 1% rum. Das kann an den Hürden liegen oder das kann, ich habe es schon gesagt, eben auch an den Verwaltungsabläufen liegen, dass man einfach so schnell das nicht vollzogen hat. Ich habe eben schon die Zahl, die Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes genannt. Da steht drin, dass im vergangenen Jahr immerhin 7% der Einbürgerungen beschleunigt waren. Aber auch das sind eben die Zahlen fürs ganze Jahr. Ich habe es gesagt, es galt auch vorher eine Möglichkeit der beschleunigten Einbürgerung. Und vorher war das noch ziemlich häufig. Da war es jeder 4. bis 5. Einfach, weil die Leute da natürlich eben auch über die Jahre mehr Zeit hatten, solche hohen Einbürgerungsvoraussetzungen zu erreichen. Ich habe es gesagt, also Sprachkenntnisse C1 hat nicht jeder. Und auch diese vermeintlich hohen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sprechen nochmal dafür, dass das nicht im zweiten Halbjahr stattgefunden hat. Also, dass das wirklich eine sehr geringe Rolle spielt in der Praxis.
So, und da sprichst du ja jetzt schon einen wichtigen Punkt an. Diese Einbürgerung nach der verkürzten Frist von 3 Jahren, die gibt's ja nicht gratis, sondern man muss eben das Sprachniveau erreichen, man muss den Einbürgerungstest machen. Also im Prinzip ist das ja sozusagen die Überholspur für die Hochbegabten, die Fleißigen, die sich in Rekordzeit hier integrieren und alles drauf schaffen. Trifft man dann nicht eigentlich die Falschen?
Das ist eine Meinungsfrage. Ich würde sagen, ja. Der Bundesrat sagt auch ja. Der Bundesrat hat eine Stellungnahme abgegeben dazu und hat eben gesagt, das sind doch die Leute, die wir wollen und die wir brauchen. Das ist die Art der meistens dann eben auch Fachkräfteeinwanderung, wo wir ja gerade nach außen auch das Signal setzen wollen, dass wir Leute suchen, und zwar genau diese Leute. Anderer Ansicht eben diejenigen, wir haben es von Friedrich Merz gehört, aber spezifischer noch zum Beispiel auch Alexander Dobrindt in der ersten Lesung im Bundestag dieses Gesetzes, wo er eben auch gesagt hat, das sei ein Pull-Faktor und das wolle man nicht. Da hat er nicht differenziert, für wen das ein Pull-Faktor ist.
Wo du Alexander Dobrindt jetzt ansprichst, gerade die Union hatte ja Probleme mit der doppelten Staatsbürgerschaft, also dem Doppelpass, der ja bleibt. Wie verkaufen die Union und die SPD das also jetzt, diesen Kompromiss?
Ja, die Union sagt eben, dass es besonders wichtig ist, dass man jetzt diese eine Änderung gemacht hat. Und die SPD wiederum schweigt sich über diesen Teil des Kompromisses eher aus und lobt den anderen Teil des Kompromisses. Zum Beispiel der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, der hat sich heute eben insgesamt zu dem Kompromiss so geäußert.
Die Union bekräftigt heute durch diese kleine Änderung, die Abschaffung der Turboeinbürgerung, dass sie letztendlich jetzt auch sich bekennt zur doppelten Staatsbürgerschaft und zur Einbürgerung nach 5 Jahren für die Menschen, die eigenhändig hier ihr Geld verdienen, die sich an Recht und Gesetz halten. Und das ist tatsächlich schon etwas, das ist schon ein kleiner historischer Tag, dass die Union das jetzt ab heute auch anerkennt.
Das heißt, jeder betont seinen Teil des Kompromisses.
Und was sagt die Opposition? Was sagen die Grünen beispielsweise, die ja sich mit am stärksten für das jetzige noch bestehende Recht eingesetzt haben?
Die kritisieren das natürlich sehr. Also das ist tatsächlich, kann man sagen, so, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, den die Grünen tatsächlich in der Ampel durchgesetzt haben. Die Gesamtreform des Staatsangehörigkeitsrechts. Entsprechend kritisch reagieren sie jetzt. Auch die Linkspartei reagiert kritisch. Zur Opposition gehört an erster Stelle auch die AfD. Und die AfD wiederum kritisiert das auch, weil sie eben gerne sehr viel mehr an Zurückdrehen gehabt hätte. Mindestens die Rückkehr zum alten Recht.
Aber hat Dirk Wiese nicht eigentlich einen Punkt? Im Kern hat jetzt auch die Union ein doch relativ liberales Einbürgerungsrecht jetzt gekauft. Ab diesem Moment.
Diese Kritik an der doppelten Staatsangehörigkeit war doch sehr laut und die bleibt natürlich auch. Also man muss in einer Koalition Kompromisse machen können und das war eben für die Union auch ein Kompromiss, den sicherlich die verschiedenen Strömungen in der Union unterschiedlich bewerten.
Kann man seriös sagen, wie sich die Reform jetzt auswirken wird?
Naja, da wir vorher gesagt haben, dass sie keine großen Auswirkungen hatte in dem Punkt, diese Frage der 3 Jahre, dürfte das alleine keine wesentlichen Auswirkungen haben. Ob das für die Frage des Pull-Faktors, ob man ihn jetzt positiv oder negativ bewertet, große Auswirkungen hat, das weiß ich auch nicht. Also es ist, Migrationswissenschaftler bestreiten, dass das irgendwelche Auswirkungen hatte, insgesamt auf die Leute, die nicht gemeint sind sozusagen. Ob es tatsächlich relevant ist für Fachkräfte, das kann ich nicht recht sagen. Es gibt Unionspolitiker, die das vehement bestreiten, die aber gleichzeitig ja eben doch sagen, insgesamt gäbe es eine Pull-Wirkung. Das widerspricht sich nach meiner Meinung ein bisschen. Und es ist ja schon auch insgesamt die Frage der Offenheit für Migration auch ein weicher Standortfaktor für das Anwerben von Fachkräften, sodass es da möglicherweise einen Unterschied gibt. Aber das ist schwer zu bewerten.
Kulula, danke dir.
Gerne.
Irgendwie bin ich gedanklich wieder bei diesem Wurstbezeichnungsverbot für Veggie-Produkte. Wenn das EU-Parlament konsequent wäre, müsste es sich ja jetzt genauso eigentlich Leberkäse vornehmen, beziehungsweise Scheuermilch. Gibt bestimmt noch viele andere gute Beispiele. Egal. Wenn ihr noch Anregungen, Ideen oder Kritik beziehungsweise Lob habt, schreibt am besten an dertag@deutschlandfunk.de. Manni Götzke war der Mann im Hintergrund dieser Folge und ich bin Philipp May. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.